248.
Wir lesen aus Hebräer 2, ab Vers 14 bis Vers 18. Weil nun die Kinder an Blut und Fleisch Anteil bekommen haben, ist auch er in gleicher Weise dessen teilhaftig geworden, damit er durch seinen Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und die Befreite, die durch Furcht vor dem Tod ihr Leben lang in Sklaverei gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden.
Lobe den Herrn. Ja, der Herr hat wirklich solch ein vollkommenes Werk getan. Und er musste in allen Dingen uns gleich werden, damit wir nichts sagen können. Wenn wir sagen können, oh, wir haben dies und das, aber der Herr kann sagen, ja, schau mein Leben an. Ja, da müssen wir einfach stumm werden. Er musste in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden. Warum? damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott. Ja, diesen seinen hohen Priesterdienst, den genießt, dürfen wir heute genießen. Er dient uns heute mit Brot und mit Wein. Er hat die Sünden des Volkes gesühnt. Lobet den Herrn für sein Werk, Geschwister. Lasst uns an seinem Tisch ihm wirklich alle Ehre geben. Ihn loben. Amen.
Jesaja, Kapitel 65, Vers 1. Ich war zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die mich nicht suchten. Ich sprach, überlegt mal, der Herr sprach zu uns, hier bin ich, hier bin ich, zu einer Nation, die meinen Namen nicht anrief. Oh, Herr Jesus, ja, das ist so herrlich. Und dann im Verlauf des Kapitels wird immer gegenübergestellt, was wir haben, aber auch was wir verlieren können. Und dann heißt es dann immer, meine Knechte werden essen, meine Knechte werden trinken, meine Knechte werden sich freuen, meine Knechte werden jubeln von Herzenslust. Und dann im Vers 16 hat mich der Name, den Gott dort hat, sehr gefreut. Da heißt er nämlich, der Gott der Treue. Der Gott der Treue, er segnet. Bei ihm schwören wir. Das ist was ganz anderes, als wie Gott ist treu. Der Gott der Treue beinhaltet alle nur mögliche Treue, die es überhaupt nur geben kann. Amen.
Den Herrn, unseren Herrn Jesus. Wir wollen heute eine kleine Reise machen. Vielleicht denkt ihr, das ist jetzt aber ein Umweg. Ich wollte euch die Reise führen, die wir letztes Wochenende in Österreich unternommen haben, durch 5 Kapitel des Römerbriefes in 4 Versammlungen. Das war schon eine Reise. Wir haben heute nur eine Versammlung. Ich hoffe, ihr habe nichts dagegen, wenn wir jetzt einfach die Fortsetzung von der Wiederholung des Philipperbriefes unterbrechen und auch noch nicht im Kolosserbrief sind, wie in der geplanten Konferenz in 10 Tagen, sondern dass ihr einfach merkt, Gottes Wort ist übereinstimmend. Letztlich kannst du Gottes Wort lesen, wo du willst. Du findest immer, ich will nicht sagen das Gleiche, aber alles ist so im Einklang miteinander. Alles ist ohne Widersprüche. Zumindest wenn du ein bisschen dich mit dem Wort beschäftigst und lernst und siehst und mehr liest, dann siehst du, es gibt keine Widersprüche im Wort Gottes. Und der Geist in uns ist ja auch derjenige, der erklärt. Vieles ist uns nur deswegen nicht klar im Wort, weil wir den Herrn nicht genügend fragen. Wir müssen den Herrn fragen. Das mache ich viel. Das habe ich jetzt auch in diesen Kapiteln vom Römerbrief viel getan und muss dem Herrn danken. Er hat mir vieles aufgeschlossen, was ich vorher so noch nicht bewusst gelesen habe. Ich will mal anfangen mit Römer 11. Das ist wie so ein Hymnus, ein Lobgesang auf Gottes Wege. Vers 33. O, welche Tiefe des Reichtums und der Weisheit und Erkenntnis Gottes! Wie unergründbar sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, so dass es ihm vergolten würde? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr wisst, die Kapitel 9, 10 und 11 vom Römerbrief, die beschreiben Gottes Weg mit dem Volk Israel. Und am Ende dieser Abhandlung schreibt er dieses Lob, diesen Hymnus. Das ist wie ein herrliches Loblied für unseren Herrn. Und dann fängt er gleich an mit der Gemeinde in Römer 12. Das ist wie ein Übergang in das, was noch herrlicher ist. Denn Gottes Weg mit Israel war ja wie ein Schatten nur für das, was er der Gemeinde getan hat und was er in der Gemeinde offenbart hat. Die Wirklichkeit der Gemeinde hat sein Bild im Alten Testament. Aber wir sind im Neuen Bund und da sehen wir nicht nur Schatten, da sehen wir Gottes Herrlichkeit, Gottes Wirklichkeit. Wir sind einmal hineingenommen in die ganzen Verheißungen von Israel, die er Israel gegeben hat über 1000 Jahre. Aber noch mehr, wir haben die Erfüllung. Wir haben gesehen, dass in Christus die ganze Erfüllung ist. Und wir haben Christus sogar aufgenommen in unser Herz, dass er in uns wohnen kann. Jetzt ist er unsere Gerechtigkeit. Jetzt ist er unsere Heiligkeit. Jetzt ist er alles, was Gott verlangt von uns. Aber nicht, dass wir einfach uns zurücklehnen und uns darauf ausruhen, sondern unseren Herrn und Vater loben. Ich springe jetzt einfach mal hin und her zwischen Römer 11 und 15 und lese euch vor, was in Römer 15 steht, als Zitat aus dem Alten Testament vom Propheten Jesaja. Ich sage manchmal, Jesaja gehört eigentlich ins Neue Testament. Aber gut, es ist im Alten Testament und umso herrlicher, dass er schon damals so viel Licht hatte. Ich lese einfach mal von Vers 8 ab. Denn ich sage euch, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, also der Juden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, die Verheißungen zu bestätigen, die er den Vätern gegeben hat. Christus hat nicht nur durch sein Wort, er hat mit seinem ganzen Wesen, mit seinem Leben die Verheißungen bestätigt, die Gott den Vätern gegeben hat. Und dass die Nationen, das sind wir, Gott für seine Barmherzigkeit preisen. Und heute Morgen gab es so viel Lob für die Barmherzigkeit Gottes. Ja, ich bin auch tief berührt. Der Herr hat so viel schon an uns getan und unser Mund geöffnet für so viel Lob. Jedes Zeugnis, jedes Gebet, jedes Lob ist eine Verherrlichung Gottes. Wie geschrieben steht, darum will ich dich unter den Nationen bekennen. Bekennen und deinen Namen Lob singen. So viel Wirkung hat dieses Werk Gottes an unseren Herzen schon getan. Und abermals spricht er, freut euch, ihr Nationen, mit seinem Volk. Freut euch, ihr Nationen, ja. Und abermals, lobt den Herrn, alle Nationen, und alle Völker sollen ihn preisen. Und setzt dann fort, und abermals spricht Jesaja, es wird kommen, die Wurzel Jesse, also der Nachkomme Jesse, nein, die Wurzel Jesse, nicht die Nachkommen, sondern bevor Jesse da war, nämlich der Vorfahre von David, war Jesus schon. Es war die Wurzel Jesse, die schon das Volk Israel begleitete. Und der, der aufstehen wird, über die Nationen zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Und in Vers 13 sagt er, der Gott aber der Hoffnung erfülle uns, erfülle euch, ja? Erfülle euch mit aller Freude, uns mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, dass ihr überströmend reich an Hoffnung seid in der Kraft des Heiligen Geistes. Geschwister, unser Gott ist ein Gott der Hoffnung. Und was macht er? Er gibt sein Leben in uns hinein. Nicht nur gibt er es in uns hinein, er erfüllt unser Leben mit dem, was er ist. Er ist ein Gott der Hoffnung und er gibt uns Hoffnung. Er ist ein Gott des Friedens und er gibt uns Frieden. Er ist ein Gott der Barmherzigkeit und er gibt uns Barmherzigkeit. Es ist wesensmäßig in uns hineingesetzt, seine Natur. Das ist so wunderbar. Dass ihr überströmend reich seid an Hoffnung, weil er der Gott der Hoffnung ist. Natürlich. Wenn ich nur ein bisschen gefüllt bin, habe ich ein bisschen noch. Wenn ich aber überströmend gefüllt bin mit diesem Leben, dann strömt es über. Kann ich gar nicht anders. Es strömt über einfach. Dann merkt man einfach, wir sind anders. Nicht? Wie das Zeugnis von dieser Frau gewesen ist. Ihr seid einfach anders. Ja, ja, wir sind anders, ganz klar. Aber wir möchten auch überströmen zu allen Menschen. Mit dem Leben, nicht mit unserer Freundlichkeit, sondern mit dem Leben, was in uns ist. Weil wir anders sind, können wir auch anders reden. Zurück jetzt zu Römer 12. Die Herrlichkeit, die im alten Bund zum Ausdruck kommt, die kommt im neuen Bund noch viel mehr in der Gemeinde zum Ausdruck. Im Leib Christi. Hier ist zum ersten Mal im Römerbrief der Leib Christi erwähnt. Und zwar, ich lese es vor, in Römer 12, Vers 4. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Funktion haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber einzeln ist einer des anderen Glied. Das ist jetzt mal sehr rudimentär, sehr eingeschränkt beschrieben, was Paulus später im Korintherbrief noch viel mehr ausführt. Aber das, was er hier schreibt, ist schon praktisch die Essenz von dem, was er später im Korintherbrief und im Epheserbrief und im Kolosserbrief noch ausführt. Es ist gut, alles zusammen zu sehen. Nicht wahr? Die ganze Bibel spricht doch von demselben. Von dem Leib Christi, von der Gemeinde als dem Ziel, als der Herrlichkeit, als dem Geheimnis Gottes, was er uns offenbart hat. Jeder von uns, der Christus aufgenommen hat, ja, ist schon Teil dieses großen Geheimnisses. Lob den Herrn dafür. Ja, wir alle haben Teil. Wir alle sind reich gemacht in allen Stücken. In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und wir haben diese Fülle in ihm. Und wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Das ist mehr als nur Worte, ja. Das können wir sehen in der Gemeinde. Und das sollen wir sehen in der Gemeinde. Und da arbeiten wir alle mit dran. Wir alle wollen zeigen, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, die Fülle. Wir haben wirklich eine große Gabe und auch eine große Aufgabe. Das ist von Gott verordnet. Von Gott so gewollt. Und wir wollen doch im Willen Gottes stehen, ja. Unser Christsein besteht doch nicht darin, dass wir sonntags in die Kirche gehen und dann hören wir eine Predigt und gehen wieder nach Hause und das war's dann. Nein. Was ist die Gemeinde? Und ich fange jetzt am Anfang von Kapitel 12 mal an, was er da sagt. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch das Erbarmen Gottes. Also ist es wirklich mit Anliegen, mit einem großen Anliegen von Paulus, dass ihr eure Leiber gebt zum lebendigen und heiligen Opfer, Gott wohlgefällig, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir gehen also nicht nur zum Gottesdienst, wir leben den Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Zeitalter an, sondern werdet umgewandelt durch die Erneuerung des Denksinns, dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das sind jetzt schon gewichtige Worte. Ich will es konzentrieren auf das Wesentliche, und das ist die Hingabe, unsere Hingabe. Also überhaupt diese Kapitel 12 bis 16 sprechen in der Hauptsache von uns, von unserem Verhalten innerhalb der Gemeinde. Es ist gar nicht so viel von Christus geredet. Das hat er vorher getan. In Kapitel 5, 6, 8. Und dann kommt dieser Einschub und dann geht's weiter mit 12. Dann von 12 bis 16 ist vor allen Dingen über unser Verhältnis untereinander die Rede. Aber wie er das macht, scheint überall Christus durch. In jedem Hinweis, in jeder Ermahnung, in allem hebt er auf Christus ab. Vielleicht habt ihr das noch nicht gesehen, aber wenn ihr mal diese Verse mit Gebet lest, dann wird euch das auch entgegenstrahlen, will ich mal sagen. Es ist wie ein Licht für unser tägliches Leben oder tägliches Leben miteinander. Dank dem Herrn dafür, dass es sowas gibt. Denn vielfach, es ist wirklich so, wir haben alle den Geist, wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufgenommen haben. Und die Fülle ist da. Aber der Weg bis zum Verstand ist noch sehr weit. Und der Weg bis zum Leib ist noch weiter. Darum fängt er hier an, gebt eure Leiber hin. Erstmal die Leiber. Wenn die Leiber schon mal sozusagen unter der Herrschaft des Herrn ist, dann ist schon viel gewonnen. Aber der Leib ist noch weiter weg vom Geist. Und der Herr will einfach, dass wir uns ihm hingeben. Er erwähnt hier als erstes die Leiber, dass wir sie zum lebendigen und heiligen Opfer geben. Es ist wirklich manchmal ein Opfer. Ja, wenn wir uns aufmachen zum Dienen, wie gestern bei unserem großen Putztag, zuerst mal braucht man eine Anlaufzeit. Man muss sich vorbereiten und dabei habe ich doch noch so viel zu tun und ich muss noch einkaufen und das, dies und das. Ja, aber dann kommst du zusammen, ja, sitzt zusammen, lobst den Herrn, genießt den Herrn und fängst an, praktisch zu arbeiten mit vielen Geschwistern. Es waren so viele Geschwister. Ich habe Angelika hinterher gefragt, na, ist alles geschafft? Sagt sie, ja, ist alles geschafft, Gott sei Dank. Das war so eine schöne Gemeinschaft und dann noch beim Essen hinterher so eine schöne Gemeinschaft. Geschwister, das ist Gemeindeleben. Das war praktisches Gemeindeleben, wie der Herr es gerne möchte, wenn wir unsere Leiber hingeben zum Dienst. Und dann passt euch nicht diesem Zeitalter an, Geschwister, unser Zeitalter. Das Zeitalter um uns herum, das ist ganz schön finster. Passt euch nicht diesem Zeitalter an. Das heißt, die Geschwister in Rom, ja, die sind schon seit einiger Zeit Christ, haben sich also distanziert von diesem üblen Zeitalter damals in Rom. Das war schon ganz schön wüst. Und sie haben sich distanziert. Aber jetzt warnt er diese Geschwister. Passt euch nicht diesem Zeitalter an. Also er sieht, da ist wieder eine Tendenz zurück in dieses Zeitalter, in dieses philosophische Denken, in diese Denkweise von früher. Man hat das ja irgendwo sozusagen mit der Kindheit schon aufgenommen. Aber er warnt sie, lasst euch nicht wieder zurückziehen in diesen Bereich. Nicht die Gesellschaft ist unser Maßstab, die uns umgibt, sondern Gott ist unser Maßstab, der in uns wohnt jetzt. Wir müssen nur auf den Geist hören, dann wissen wir schon, wo es lang geht. Und das Wort lesen. Dass ihr umgewandelt werdet durch die Erneuerung unseres Denksinns. Wir sprechen viel über Umwandlung in der Gemeinde, aber es fängt vor allen Dingen da an, nicht wahr? Erneuerung des Denksinnes. Ich glaube, wir alle wissen, wo wir sind. Und so die vergangenen Tage habe ich auch gedacht, oh Herr, ich brauche Erneuerung in meinem Denksinn. Denke ich, brauche das nicht zu erläutern, weil jeder auch sein Denken kennt und weiß, dieses Denken muss erneuert werden. Denn wir hängen ja alle auch noch am Alten fest. Aber es gibt immer die Rettung heraus, nicht nur aus sündigem Denken, auch aus altem Denken, aus gewohntem Denken, hinein in das Denken Christi. Nicht wie er auch in Philipper 2 sagt, dass wir gesinnt sein sollen, wie Jesus Christus gesinnt war. Diese Gesinnung sei in euch, also diese Haltung, diese Lebenshaltung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, sei in uns. Ist schnell gesagt. Aber wie komme ich dahin? Ich denke, es ist immer wichtig, dass wenn wir etwas merken, wo wir abgleiten vom Herrn, dass wir dann gleich uns wieder zum Herrn wenden und beten. Ja? Die Wendung zum Herrn, die Umkehr. Das Wort Buße ist zu sehr belastet, aber die eigentliche Bedeutung ist immer Umkehr zum Herrn, zu Jesus, Hinwendung zu Jesus. Es ist ja nicht so weit, er wohnt ja in mir. Die rettet uns von unseren Gedanken. Und dann können wir auch prüfen. Solange wir noch unerneuert sind und unseren Denksinn machen lassen, was er will, können wir nicht prüfen. Erst wenn wir völlig auf Gottes Seite sind, dann können wir wirklich prüfen, dann haben wir Licht. Und Paulus selber ist sehr aktiv mit seinen Gedanken unterwegs. Ich würde es mal sagen, er hatte einen großen Kopf. Er hat in seiner Jugend sehr viel gelernt. Er hat Geschichte gelernt, er hat Jura gelernt, er hat Philosophie gelernt. Er hat den besten Lehrer gehabt, den es damals gab. Und natürlich war sein Kopf voll mit allem Möglichen. Und dann hatte er natürlich auch noch seine eigenen, ich will nicht sagen Probleme, aber jeder hat Probleme, persönliche Probleme. Und was macht er? Er nimmt jeden Gedanken unter den Gehorsam Christi gefangen. Gehorsam, das war für ihn ein großes Wort. Gehorsam ist auch für Gott ein großes Wort. Hat er nicht einen Sohn gehabt, der ihm in allen Einzelheiten gehorsam war? Er war ihm gehorsam. Das war ein Grund für Gott, ihn auf den höchsten Thron zu setzen. Er war gehorsam, sogar bis zum Tod. Aber deswegen hat ihn Gott hoch erhoben, über alle Mächte und Gewalten, hat ihn auf den Thron gesetzt, zu seiner Rechten. Das heißt, Gehorsam ist für Gott überaus wichtig. War uns vielleicht noch nicht so bewusst, wie wichtig für Gott unser Gehorsam ist. Aber wie können wir gehorsam sein, muss ich fragen. Nur mit dem Herrn Jesus Christus. Sonst bist du ständig unter der Knechtschaft deiner eigenen Vorstellung. Wenn du nicht die Freiheit in Christus berührt hast, wenn du nicht den Geist berührt hast, der dich nicht nur befreit, sondern auch befähigt. Lob den Herrn für den Geist, den wir haben. Und Paulus hört hier nicht auf, vom Verstand zu reden. In Vers 3 sagt er, ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, nicht höher von sich zu denken, als sich zu denken gebührt, sondern auf gesundes Denken bedacht sein. Es gibt so viel Denken. Denken um sich selbst. Manches Denken, das dreht sich nur um sich selbst. Nicht nur um sich selbst, sondern darum, wie stehe ich im Mittelpunkt, wie setze ich mich durch, wie habe ich immer die Oberhand. Für den Herrn ist das nicht besonders attraktiv. Für den Herrn ist ein gesundes Denken attraktiv. Und das gesunde Denken orientiert sich daran, wie viel ich vom Herrn bekommen habe. Der Herr gibt jedem ein Maß des Glaubens. Insbesondere sprechen ja diese Kapitel vom Gemeindeleben. Wenn wir im Gemeindeleben meinen, immer anerkannt zu sein, immer positiv beurteilt zu sein und suchen irgendeine Position und so weiter, das ist nicht schön vor dem Herrn. Ja, vielmehr sich zu demütigen unter die anderen, ja. In Epheser 5 sagt Paulus, dass wir alle Zeit Gott, dem Vater, Dank sagen in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus und einander untertan sind in der Furcht Christi. Das ist Vers 21. Einander untertan, ja, das gilt für jeden. Eine gewisse Haltung der Demut. Okay, und dann fängt er an mit dem Leib. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Funktion haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber einer ist des anderen Glied. Das heißt, wir sind hier nicht unabhängige Individuen in der Gemeinde, sondern einer ist des anderen Glied. Ja, wie mein Daumen gehört dazu, ja, und vor kurzem hat sich jemand seinen Daumen gebrochen, muss jetzt Gips tragen. Der Daumen, der kann so schön nach allen Richtungen bewegt werden. Er ist sehr wichtig. Jedes Glied ist sehr wichtig. Gut, die einen, die können immer nur so machen, aber der Daumen, der kann so machen. Er verachtet den kleinen Finger nicht. Es ist wirklich wichtig, dass wir ein Bewusstsein davon bekommen, wir sind ein Glied, wir haben unseren Teil, wir haben unsere Gabe und damit auch unsere Aufgabe und sind dafür da, den Leib mit aufzubauen. Wir brauchen ein Leibverständnis, ein Leibbewusstsein. Ein Leibbewusstsein. Ich bin ein Glied des Leibes. Ich glaube, man muss einfach mal eine Zeit lang darüber nachsinnen. Über das Leibbewusstsein. Bin ich ein Glied am Leibe oder bin ich einfach nur ein Individualist? Wenn ich ein Glied am Leibe bin, mich auch erfahre als Glied am Leib, Licht bekomme über mich selbst als Glied am Leib, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Paulus sagt das hier. Einzeln ist einer des anderen Glied. Kein Glied ist unabhängig. Wenn wir Leben haben, dann sind wir nicht unabhängig. Wir haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Sei es Weissagung, so geschehe sie dem Glauben gemäß. Oder Dienst, dann im Dienen, wer lehrt, im Lehren. Oder wer ermahnt, im Ermahnen. Wer gibt, in Einfachheit, wer leitet, wird Fleiß. Also alle Aktivitäten des Gemeindelebens. Alle im Geist, im Leib und mit dem Bewusstsein, es ist ein Dienst für den Aufbau des Leibes. Lob den Herrn. Und jetzt kommt eine ganze Reihe Verse, die einfach unser Verhalten in der Gemeinde betreffen. Haben wir vielleicht so noch nicht gesehen. Aber wenn wir beten drüber, dann gibt es Licht. Nimm nicht so viele Verse auf einmal. Ich überspringe die jetzt. Ich überlasse es euch, diese Verse zu lesen und darüber Licht zu bekommen. Aber es hat mich doch schon sehr auch an die Bergpredigt des Herrn erinnert. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen und so weiter. Rächt euch selber nicht und hunger deinen Feind, so speise ihn. Okay, ich will nicht darauf eingehen. Kommen wir zum nächsten Kapitel. Also wir sind auf einer Reise und Paulus schreibt, ich erinnere noch mal daran, Paulus schreibt an die Römer. Das ist so um 56 geschrieben worden. Da war Nero Kaiser in Rom. Nero, habt ihr schon was von dem gehört? Ein scheußlicher Herrscher, zumindest so, wie die Geschichtsschreibung ihn wiedergibt. Zum Schluss sehr wenig beliebt, der wurde dann auch umgebracht. Die Christen standen im Fokus der Verfolgung. Viele haben dort ihr Leben gelassen, nur weil sie Christen waren. Das ging noch ein paar Jahrhunderte weiter, bis diese Christenverfolgung aufhörte. Und in diese Situation sagt Paulus, jedermann sei den Obrigkeiten untertan, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich darum der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes, die aber widerstreben, werden sich selbst ein Urteil zuziehen. Dieses Wort, als ich es las, hat mich ein bisschen schockiert. Das war für mich gar kein Thema bis dahin. Aber wenn ich mich so betrachte, ich habe eigentlich kein Problem mit der Obrigkeit, oder habt ihr? Wir haben es akzeptiert, dass die Obrigkeit unsere Geschwindigkeit beim Autofahren begrenzt und dass wir unsere Steuern zahlen und dass da Gerichte gibt und die Gerichte im Wesentlichen gerecht urteilen und wir haben einen Rechtsstaat. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, Ausreißer, aber damals, die Herrschaft, die war schon ganz übel. Und da der Obrigkeit untertan zu sein, natürlich, die Kaiser haben damals Statuen von sich selbst aufstellen lassen und alle Leute mussten sich da hinwerfen oder die anbeten. Das haben die Christen nicht gemacht. Die Juden auch nicht. Das war der Grund für ihre Verfolgung. Es gibt eine Ausnahme. Wir beten niemanden an, kein Standbild, erst recht nicht. Wir sind Gott untertan. Aber er sagt, dass die Obrigkeit in Vers 4 Gottes Dienerin ist. Dir zum Guten tust du aber Böses, fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zum Zorn für den, der Böses treibt. Darum ist es nötig, untertan zu sein und nicht allein um des Zornes willen, sondern auch um des Gewissens willen. Dein Gewissen ist mit Gott verbunden. Wenn du dein Gewissen belastest, dann solltest du vorsichtig sein. Dann lass lieber das, was du gerade tun willst, nimm den Fuß vom Gas und sei der Obrigkeit untertan. Es belastet sonst dein Gewissen. Das wäre nicht gut für deine Beziehung zu Gott. Deswegen ist es gut, untertan zu sein. Was hier oben in den Versen in 1 und 2 auffällt, ist das Wort verordnet, von Gott verordnet. Die Obrigkeit ist von Gott verordnet. Ja, heute dürfen sogar die Menschen ihre Obrigkeit wählen. Also macht der Obrigkeit keine Vorwürfe, sie sind vom Volk gewählt. Was wir tun müssen, ist nicht die Obrigkeit zu beschimpfen, sondern mehr Menschen zum Herrn zu bringen. Dieses verordnet, da ist das Wort Ordnung drin. Und auch im nächsten Vers. Der widerstrebt der Anordnung Gottes. Gott hat eine Ordnung. Er hat eine Ordnung. Gott ist Schöpfer aller Dinge und schon die alten Griechen wussten, in dem Weltgeschehen ist eine Ordnung zu erkennen. Heute weiß man viel mehr. Hat man noch viel mehr die Ordnung im Weltall erkannt. Damals haben die Griechen das Weltall den Kosmos genannt. Weißt du, was Kosmos heißt? Ordnung. Die haben also schon so ein bisschen vom Wesen der Schöpfung erkannt. Da ist eine Ordnung drin und diese Ordnung weist doch auf den Schöpfer hin. Heute hat man viel mehr schon erkannt. Auch erkannt, dass manches nicht so in Ordnung ist. In unserem Ordnungssinn. Man hat aber noch nicht so richtig erkannt, was da für Gesetze dahinter sind. Gesetz ist ja auch eine Sache, auch ein Naturgesetz, eine Sache der Ordnung. Eine Sache, die sich immer wiederholt und die man überall sehen kann. Also Gott ist ein Gott der Ordnung. Und hat auch, wenn du die Bibel liest, verschiedene Ordnungen. Was gibt's für Ordnungen? Die Eheordnung, Mann, Frau, Familienordnung, Kind. Ja? Und über dem Mann steht der Herr. Dann gibt es die Ordnung, was weiß ich, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Gibt auch eine Ordnung. Du bist dem Arbeitgeber untertan, du machst, was er verlangt. Nicht wahr? Und wenn du 4 Jahre etwas arbeitest und der Arbeitgeber sagt, so, jetzt schließen wir das Projekt und du denkst, was habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht? Du musst trotzdem aufhören. So gibt es viele Beispiele, auch wie Ordnung, gesetzte Ordnung da ist, nicht, dass wir eine Revolution anfangen und alles umstoßen wollen. Natürlich, heute ist das Demonstrieren gang und gäbe und du kannst auch streiken. Aber immerhin, der Herr hat eine Ordnung. Solange der Arbeitgeber das zulässt oder die Regierung das zulässt, ist es ja auch in Ordnung. Und es gibt auch eine Ordnung in der Gemeinde. Die Gemeinde hat eine Ordnung. Wir dürfen nicht sagen, die Gemeinde ist ohne Ordnung. Nein, der Herr hat auch in der Gemeinde eine Ordnung. In Apostelgeschichte 20 sagt Paulus den Ephesern, den Ältesten von Ephesus, der Heilige Geist hat euch eingesetzt. Passt auf. Passt auf die Herde auf. Und das ist Gottes Ordnung. Auch in der Schrift gibt es mehrere Beispiele, dass gerade diese Ordnung gebrochen wird durch Rebellion. Selbst im letzten Kapitel vom Römer spricht Paulus davon. Römer 16, Vers 17. Ich bitte aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche Spaltungen und Ärgernisse anrichten. Das ist Rebellion einfach. Entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und weicht von ihnen. Und solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Also ist es schon oft vorgekommen, dass rebelliert wurde gegen die Lehre, gegen die Ältesten selbst. Der Feind, der selber der erste große Rebell war gegen Gott, der versucht nun, Rebellion zu schüren, auch in der Gemeinde. Das geht oftmals fast unbemerkt vor sich, wenn einer unzufrieden ist über einen Ältesten, über eine Entscheidung oder weil, und er findet einen Gleichgesinnten und nicht wahr, du bist doch der gleiche Mann. Ja, ja, das, ich sehe das genauso wie du, ja. Dann finden sie noch ein paar dazu und schließlich machen sie eine Rebellion. Das ist gegen Gottes Ordnung, kurz gesagt. Dann werden Briefe geschrieben und das alles klingt sehr vernünftig und überzeugend, ja. Aber das ist nicht Gottes Ordnung. Herr Jesus Christus, bewahre uns ja vor solchen Dingen. Der Herr will seine Gemeinde bauen. Es gibt bestimmte Kriterien auch für Leitende, kannst du in Titus nachlesen. Das müssen wir auch sehen. Und wenn die nicht eingehalten werden, wird es schwierig. Dann hat das Gemeindeleben auch Schwierigkeiten. Herr Jesus, wir loben dich auch für das Gemeindeleben. Ich will noch ein paar Sätze weiter sagen, obwohl es schon relativ spät ist. Habt ihr noch Kapazität? Also die Reise ist ein bisschen lang. Kapitel 13, Vers 8 fängt Paulus ein anderes, neues Kapitel an. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Das hat irgendwie gar nichts miteinander zu tun. Das davor Gesagte und jetzt dies. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Und dann zitiert er das Alte Testament, das Gesetz. Denn was gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es irgendein anderes Gebot gibt, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Das ist schon sehr erstaunlich. Also mich hat es erstaunt, dass hier das Gesetz zitiert wird. Wir sind doch im neuen Bund. Haben wir denn mit den alten Gesetzen noch was zu tun? Aber wenn du das liest, es ist kein altes Gesetz. Es ist Wort Gottes. Ich sehe das nicht als Gesetz, ich sehe es als Wort Gottes. Und wir dürfen nicht sagen, im Neuen Testament gibt es keine Gebote mehr. Doch, doch, lies doch einfach mal hier. Römer 12, 13, 14, 15, 16. Gebot Gottes gibt es. Die Frage ist nur, wie begegne ich diesem Gebot? Wie gehe ich damit um? Das ist im neuen Bund völlig anders als im alten Bund. Ich will das gleich noch ergänzen. Zum Beispiel, die Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet am Guten fest. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, kommt euch gegenseitig mit Ehrerbietung zuvor. Das ist Vers 9 und 10 von Kapitel 12. Und hier sagt er, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das muss man sich einfach auch mal sagen lassen. Der Geist ist in uns schon drin, aber der Weg zum Verstand, der ist sehr weit. Und es muss manchmal etwas erleuchtet werden. Und im nächsten Abschnitt spricht er auch von dem Licht, das wir haben. Und dass wir Waffen des Lichtes anlegen müssen. Wenn du jetzt lieben willst und du liest und du liebst mit einer gewissen Verzweiflung, der Bruder, der passt mir jetzt nicht und du möchtest ihn lieben und du bringst auch Liebe hervor. Aber diese Liebe ist nicht ohne Heuchelei. Dann merkst du sofort, Herr, ich brauche dich. Herr, ich brauche dich. Das Wesen des Neuen Testamentes, des Neuen Bundes ist, es soll durch Christus geschehen. Herr, ich brauche dich. Verzweifelt. Ja, manchmal müssen wir rufen, schreien. Herr, ich brauche dich. Bis alles in mir auch verändert wird, umgewandelt ist. Erst die Berührung mit dem Herrn gibt eine Veränderung. Wandelt euch um durch die Erneuerung eures Denksinns. Das geschieht, wenn ich Christus direkt begegne. Wenn ich seine Liebe berühre. Berühre, nicht wissen. Weg vom Wissen hin zum Geist. Wir müssen schon viele Dinge wissen, damit wir den Weg auch kennen. Aber der Weg ist immer zum Herrn hin, immer zu Jesus, immer zu ihm. Er ist die Erfüllung des Gesetzes. Und er macht es auch mir möglich, das Gesetz, die Gebote, das geschriebene Wort, das Gott zu uns geredet hat, zu erfüllen. Dieses Wort hier ist wie ein Leuchten, ein Erleuchten, ja? Es findet im Verstand Platz, ja, ich verstehe es, aber auch der Geist scheint von innen. Und so kriegt das Wort auch Kraft, etwas zu tun, was ich von Natur aus nicht kann. So lerne ich durch Jesus Christus zu leben. Durch die Berührung mit ihm. Es ist nicht immer gleich. Es ist nicht immer leicht. Ich muss ihn berühren. Die Nacht ist vorgerückt, sagt er in Vers 13. Der Tag ist nahe, lass uns daher die Werke der Finsternis von uns tun und die Waffen des Lichts anlegen. Also, dass er sagt, die Waffen des Lichts zeigt, da ist ein Kampf. Nimm nicht alles so leicht. Kämpfe, wenn notwendig. Lob den Herrn dafür. Und einfach zum Abschluss noch ein paar schöne Verse zur Ermutigung. Also, ich lese mal hier ein paar Verse vor zur Ermutigung. In Kapitel 15, Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, das ist zu unserer Unterweisung geschrieben. Amen. Damit wir durch Ausdauer und durch die Ermutigung der Schrift Hoffnung haben. So wird das Wort der Schrift wirksam. Der Gott aber der Ausdauer und der Ermutigung gebe euch, dass ihr gleichgesinnt seid untereinander nach Christus Jesus. Damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Darum nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Da macht er wirklich noch einen Knoten dran, nicht? In Kapitel 15, 4 bis 7. Und es ist auch interessant, in Vers 4 sagt er, damit wir durch Ausdauer und durch Ermutigung der Schrift Hoffnung haben. Und gleich darauf weist er auf Gott hin. Der Gott aber der Ausdauer und der Ermutigung. Du brauchst Ausdauer und Ermutigung? Geh doch zum Herrn. Der Gott aber der Ausdauer und Ermutigung gebe euch. Hast du Ausdauer und Ermutigung, dann ist es einfacher, sich einander anzunehmen. Dann bin ich wirklich im Geist, im Herrn. Damit bin ich auch in der Lage, einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus zu verherrlichen, wie wir es heute Morgen gemacht haben. Herr Jesus, wir loben dich.
Angesprochen wurde, insbesondere auch für den Gehorsam, was in den letzten Monaten auch immer wieder mich beschäftigt hat, der Gehorsam des Herrn und wie wichtig unserem Gott einfach unser Gehorsam ist. Es steht von keiner anderen Sache darüber, dass der Herr etwas gelernt hat, aber über den Gehorsam steht, dass er an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Also irgendwie scheint es etwas zu sein, was sehr schwierig ist, ja, was allen schwerfällt. Und ich habe manchmal so eine gewisse, wie soll ich sagen, Schlapsigkeit in Bezug auf den Gehorsam bei mir festgestellt. Dass man denkt, ja gut, wir sind ja alle ungehorsam, naja, macht nichts, der vergibt ja wieder. So ein leichtfertiger Umgang damit. Ah, ich denke, das ist dem Herrn nicht angemessen. Ich muss da irgendwie Buße tun, ja. Und dem Herrn ungehorsam zu sein, ist etwas Ernstes. Das ist nichts, etwas, was man so leicht übergehen kann. Also ich gebe mal ein Beispiel, das passt zwar nicht so ganz, aber ein bisschen. Wenn ich als Soldat irgendwo im Heer bin und dann gibt es einen Befehl und ich mache das nicht, meinen eigenen Kopf, kann es gut sein, dass ich sowohl mein Leben als auch das von anderen extrem gefährde oder sogar verwirke. Natürlich, wir sind nicht in dem Weise so gehorsam wie ein Soldat. Bei uns geschieht es aus Liebe und Vertrauen zum Herrn. Aber auch aus einer gewissen Furcht, den Herrn irgendwo zu verletzen oder auch Schaden anzurichten. Und diese Furcht, diese gesunde Furcht vor dem Herrn, dass der heraus dann auch solch ein Gehorsam kommt, ist gut zu lernen. Bei Saul, dem König Saul, ja, warum er sein Königtum verloren hat, ja, war, weil er ungehorsam war. Das soll uns wirklich auch zu denken geben und es ernst nehmen. Aber ich möchte euch jetzt nicht bedrücken, aber einfach aufmerksam machen darauf, ja. Es ist wichtig, dass wir gehorsam sind. Lob den Herrn.
Von der Hausversammlung. 5. Mose 10, Vers 12. Und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele. Und dann spricht er erstaunlicherweise ein paar Verse weiter, dass wir unsere Herzen beschneiden sollen. Also er sagt, tu das, und dann sagt er, und beschneidet eure Herzen. Weil mit meinem alten, halsstarrigen Herzen, das kommt dann auch in dem Kapitel später, kann ich den Herrn nicht lieben. Und Mose sagt zu dem Volk sogar ganz offen, ihr könnt eurem Herrn nicht dienen. Ihr könnt nicht den Herrn lieben. Es sei denn, ja, heute würde man sagen, ich lebe durch den Geist. Ich mache mich eins mit dem Herrn und ich lasse mich auch von ihm umwandeln. Wir hatten ja letzte Woche die Beschneidung und es ist wirklich der Geist, das Dienen im Geist, das unsere Herzen beschneidet. Unsere Herzen weich macht, den Herrn, unseren Gott, zu lieben. So wie mit dem Bruder auch, ja. Ich kann diesen Bruder nicht lieben. Ja, dann beschneide doch dein Herz. Beschneide doch dein Herz. Geht nach Gilgal. Ja, es gehe dorthin, wo der Herr für dich am Kreuz gestorben ist. Wo er dich beschnitten hat. In Kolosser 2, Vers 11 heißt es, wir sind beschnitten mit einer Beschneidung. In Christus sind wir beschnitten worden. Und diese Wirklichkeit gilt es, Stück für Stück zu erkennen, im Glauben anzuwenden und Errettung auch in unserer Seele zu erfahren. Errettung heißt, dass der Geist dort wohnen kann, dass der Geist dort Raum gewinnt in unserem Denken und uns erneuert und uns zu Menschen macht, die in Gottes Geboten wandeln und seine Rechte tun. Wunderbar, lobt den Herrn.
Jetzt muss ich auch noch kurz was sagen, und zwar gerade die Verse, die gelesen wurden aus Hebräer 2, 16 bis 18, die sind mir wirklich so gewaltig geworden, weil der Herr uns in allen Dingen gleich wurde. Wir wurden nicht umgewandelt in ihn, sondern er wurde uns gleich gemacht. Und dass wir einen hohen Priester haben, der wirklich alles nachempfinden kann und vollkommen war, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er uns helfen, die versucht werden. Das ist wirklich nochmal ein Stück anders, dass wir den Herrn ergreifen können, der in uns ist, um durch die Situation durchzugehen. Mit dem Herrn und im Bewusstsein, dass der Herr der Sieger über alles war.
Wir haben in der Hausversammlung gelesen, seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Ja, er ist unser Bräutigam und er ist unser Herr und wir warten auf ihn.